Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Hansol. Danke für die Einladung.
Hallo Hansol, magst du den ZuhörerInnen noch kurz erzählen, wegen welcher Band du da bist?
Ja, ich spiele in der Band, die heißt Shoreline. Wir sind aus Münster und ich würde sagen, wir sind so eine Emo-Punk bis Punkrock bis Hardcore-Band. Irgendwas dazwischen.
Ja, zu den ganzen verschiedenen Sachen, die bei euch auf das Album mit draufkommen, an Einflüssen, sprechen wir gleich noch, weil ich glaube, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, das dritte Mal habe ich dich jetzt hier. Das dritte Album, worüber wir erzählen. Dementsprechend alle Hintergrundinformationen zu Shoreline sollen sich die ZuhörerInnen gerne den anderen Podcasts, vor allem im ersten, wo wir ausführlicher über die Entstehung und so weiter gesprochen haben, entnehmen. Was du noch ganz kurz machen kannst, ist, du bist ja nicht alleine in der Band. So. Und dass du mal so ganz kurz vorstellst, wer noch mit dir in der Band ist.
Klar, also Julius spielt Gitarre und singt und schreibt neben mir die Songs. Dann gibt es noch Christoph, der spielt Bass. Christoph ist in Anführungsstrichen erst seit 5 Jahren dabei. War kein Gründungsmitglied, ist aber jetzt, wie gesagt, schon seit ein paar Jahren Bassist für uns oder mit uns. Und Martin spielt Schlagzeug.
Ja, damit haben wir die auch schon mal mit ins Boot geholt, auch wenn du uns oder mir heute Rede und Antwort stehen musst, wie wir den letzten Mal auch. Das Album ist jetzt schon seit Mitte März, 13. März oder sowas draußen, kann das sein, so ungefähr.
Passt ziemlich genau.
Ja, heißt, Is This The Low Point or The Moment After? Ist ja schon mal ein sehr, sehr schöner Titel. Hat erstmal keinen Song, der so heißt, der auf dem Album drauf ist. Das heißt, die Frage ist natürlich naheliegend, das ist ein langer Albumtitel. Wie seid ihr drauf gekommen?
Das war eine bisschen positivere Interpretation der Frage, also beziehungsweise eines Sprichwortes, dass er, also auf Englisch heißt es, the worst yet to come. Oder wenn man es salopp auf Deutsch aussprechen will, ist, kommt das Schlimmste noch. Und ich fand aber, also wenn man das ein bisschen paraphrasiert und auch versucht, etwas positiver zu sehen, dann kommt der Albumtitel dabei raus. Und ich finde, das ist positiver, weil man in der Frage schon impliziert und feststellt, dass es ja was danach gibt. Also dass es einen Moment nach dem Schlimmsten gibt. Also dass es irgendwann auch vorbeigeht und dass man auch das überstehen kann. Und das war tatsächlich eine der ersten Sachen, also diese Frage oder das Konzept, was dann daraus entstanden ist, war so das Erste, was wir fürs Album überhaupt stehen hatten. Und danach, also nachdem wir uns das Konzept so überlegt haben, dass die Songs und das Album so eine Geschichte erzählen sollen, wie jemand einen ganz düsteren Lebensabschnitt durchläuft und übersteht und danach gestärkt und hoffnungsvoll quasi da rausgeht. Vielleicht nicht gestärkt, aber zumindest das überstanden hat. Die Geschichte wollten wir erzählen und dann haben wir entsprechend die Songs geschrieben. Also wir haben uns überlegt, dass das Album eine Kurve nehmen soll. Sollte immer härter werden, sollte immer düsterer werden, bis zum, wie im Albumtitel zitierten, Low Point. Und danach sollte es wieder positiver werden. Und das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir einfach so viele Songs geschrieben haben, wie es ging. Und dann haben wir, also wir sind so eine Überschussband. Es gibt ja Bands, wenn die 10 Songs auf dem Album haben, dann haben die 10 Songs geschrieben. Wenn wir 10 Songs auf dem Album haben, haben wir meistens so 30 geschrieben und dann haben wir 20 verworfen. Und dieses Mal hatten wir zwar auch deutlich viel Überschuss, aber wir haben es sehr viel zielgerichteter geschrieben.
Ich denke, wahrscheinlich ist genau die Erklärung. Ne? Wenn man sowas im Kopf hat, über was man schreiben will, hat man da schon den Rahmen ein bisschen eingeengt. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es eine Art Konzeptalbum, auch wenn es jetzt ne, sich nicht komplett aneinander reiht. Und da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu sagen. Die Reihenfolge oder den Aufbau hast du ja schon so ein bisschen versucht zu erklären. Und merkt man die Songs allerdings auch an, dass es schon um Tiefpunkte geht, über Kommunikationsprobleme und Entfremdung und alles Mögliche, also in den einzelnen Songs. Ist jetzt erstmal offensichtlich, auch wenn es Songs gibt, die erstmal ein bisschen hoffnungsvoller im Titel klingen, nicht so ein Album, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Spaßalbum der Band.
Mhm. Ja, würde ich auch so sehen.
Ich fange doch gleich mal mit dem Song an, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Es gibt den Song, der heißt Good Times. Der hört sich ja erstmal vom Titel her, ja, das ist jetzt der Happy-Song ungefähr. Mhm. Ist trotz des Titels nicht wirklich ein fröhlicher Song, um es mal so auszudrücken. Was würde ich das beschreiben? Eine nostalgische Rückschau auf bessere Zeiten? Oder vielleicht kannst du es selber mal erklären.
Ich würde sagen, Good Times ist eher so eine Feststellung der aktuellen Gefühls- oder Nicht-Gefühlslage. Also letztendlich, ich glaube, das, was den Song ganz gut zusammenfasst, ist tatsächlich der Chorus. Da schreiben wir quasi, ich würde, dass man lieber eine Sache so richtig obsessiv verfolgt hat und deswegen vielleicht etwas abgestumpft ist oder ein bisschen ernüchtert ist von dem tiefen Einblick, den man dadurch bekommen hat, dass man das bevorzugt, als es gar nicht versucht hat, rauszufinden.
Okay.
Also uns zum Beispiel, also ich glaube, man kann das auf sehr viele Situationen im Leben irgendwie ummünzen oder daraufhin interpretieren, aber eine ganz konkrete Sache zum Beispiel bei uns in der Band ist, und das erzählen wahrscheinlich auch viele andere Künstlerinnen, ist, wenn man so viel und so intensiv Musik macht und viel Auftritt und so weiter, dann gibt man ein Stück weit die Faszination dafür auf. Nur ein Stück weit. Also es geht gar nicht darum, dass man so die Leidenschaft oder sowas verloren hat, aber ich weiß noch, als ich früher auf meine ersten Konzerte gegangen bin, egal was das für ein Konzert war, dass mich das immer total gefesselt hat oder auch dann, als wir angefangen haben, Konzerte zu spielen. Und ich weiß noch, als wir das erste paar Mal gemacht haben, da war mein Gefühl auf jeden Fall so, ich will das unbedingt so viel wie möglich machen. Und jetzt, wo ich so viel wie möglich gemacht habe, merke ich, oh, irgendwie schockiert mich das gar nicht mehr so sehr. Irgendwie packt mich das nicht mehr so viel am Anfang, aber damit bin ich okay, weil ich wollte es ja so genau rausfinden und ich wollte es ja so viel machen. Und wenn das der Preis ist, ein bisschen, den man damit dafür zahlt, dann ist das irgendwie in Ordnung. So ungefähr. Also ja, um dieses Thema geht's.
Nun ist es bei euch ja auch so, ihr seid ja nicht nur so hier in Deutschland unterwegs, sondern ihr seid ja auch schon im Ausland teilweise auch mit Live-Auftritten unterwegs. Das ist dann nochmal eine Stufe mehr, also sowohl vom ganzen Drumherum als auch von den Reisegeschichten und von den ganzen anderen Kram. Also ich glaube, da macht man nicht mal schnell mal kurz noch eine Tour und macht nochmal 4, 5 deutsche Städte. Das klingt für euch wahrscheinlich dann schon eher entspannend, wenn man sich sowas vornimmt, oder?
Ja, also ich finde, wenn wir in Deutschland spielen, dann ist es meistens, also alles, was logistisch zu bewerkstelligen, ist alles sehr entspannt.
Ja. Einen kleinen Gegenpart zu den Good Times, das ist auch der für mich vielleicht zugänglichste Song von der Platte, ist der Song Sweet Spot.
Mhm.
Der würde dann jetzt zumindest halbwegs schon mal eine Andeutung von Fröhlichkeit sich zumindest anbieten. Also so ist da schon so eine Emo-Melancholie drin. Finde ich, aber er hat auch schon tatsächlich einige Emo-Pop-Elemente, also wo ich sagen würde, okay, das hat jetzt mit den etwas düsteren Sachen weniger zu tun. Ich habe mich allerdings da mit dem Text noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Steht er im Kontrast?
Also erstmal finde ich das auch, dass der jetzt nicht so düster klingt und der Song ist ja auch relativ am Anfang des Albums platziert.
Ja.
Deswegen, aber ich würde schon sagen, dass der Text eigentlich ein relativer Kontrast ist. Also es geht, es ist eine sehr bildliche Beschreibung davon, wie es ist, wenn man sich auseinanderlebt und wenn man sich auf einmal nicht gut versteht. Und dass man quasi den gemeinsamen Idealpunkt oder den Sweet Spot, wo man sich eigentlich mal so richtig gut verstanden hat, also sich ohne Worte zu verstehen, den anderen so gut zu kennen, dass man sich gar nicht erklären muss, so, dass man diesen Zustand oder diese Beziehungsebene irgendwie verloren hat. Darum geht es bei dem Song.
Das heißt aber auch, genau aus dem Punkt, wie du es vorhin beschrieben hast, ist der ein bisschen weiter vorne, weil du gesagt hast, so, es wird dann immer härter, düsterer, und dann soll es wieder ein bisschen aufmachen. Habt ihr da auch so ein bisschen in Kategorien gedacht, wie das Ganze kommt auf Vinyl? Was passiert, wenn ich die Seite umdrehe? Oder ist das noch ganz weit weg gewesen?
Also wir haben bisher in unserem Leben sehr viel über A- und B-Seiten auf Vinyl nachgedacht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ehrlicherweise ein bisschen untypisch ist für Bands in unserem Alter. Also wir haben Vinyl, glaube ich, und Alben als grundsätzliches Veröffentlichungsformat, glaube ich, immer sehr hoch gehalten. Also der eindeutige Trend in den letzten 10 Jahren ging ja schon sehr zu Single-Releases und dass man wenig im Album-Kontext gedacht hat. Das war bei uns, ich glaube, wir sind in dem Fall eine sehr altmodische Band. Ich glaube, wir haben dieses Mal nicht so viel auf A- und B-Seiten gesetzt, sondern mehr auf dieses gesamte Konzept. Aber gleichzeitig würde ich sagen, trifft sich das ganz gut, weil es sind ja 10 Songs und irgendwie die eine Hälfte ist die erste Platte und die zweite Hälfte ist die zweite, die B-Seite. Irgendwie trifft sich das dann doch ganz gut. Das war aber mehr Zufall, dass das halt mit dem Konzept ganz gut aufgegangen ist, würde ich sagen.
Der härteste Song auf dem Album, meiner Meinung nach, und auch der, wo so ein bisschen die Verzweiflung aus der ganzen Geschichte mit rausklingt, ist Paradox Man.
Mhm.
Was ganz spannend ist, du kannst gleich noch was über den Paradox Man erzählen, aber ganz spannend ist, dass ihr nach dem Album Ende Mai genau von diesem härtesten Song noch eine Akustikversion rausgebracht habt. Also zwei spannende Themen auf einmal. Zuerst kannst du mal was zur normalen, also zum Standard erzählen. Ist der für dich auch so der auffüllendste und der härteste? Oder merkt man das gar nicht mehr so, wenn man alle in den ganzen Prozess drin steckt?
Doch, ich würde schon sagen, es ist ganz lange und ich würde auch immer noch sagen, es ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Wir haben den auch jetzt ins Live-Set aufgenommen und jetzt auf der letzten Tour gespielt und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber auch sehr anstrengend, weil ich sehr viel schreie bei dem Song. Und ich glaube, der Grund, warum wir den als Akustiksong genommen haben, hat auch was damit zu tun. Irgendwie mochten wir die Idee, dass wir also einer der härtesten Songs auf dem Album nochmal ganz anders interpretieren. Und ich finde, die Akustikversion klingt ja trotzdem noch sehr nah daran, finde ich. Genau, ich schreie nicht. Beziehungsweise es gibt eine Stelle, wo ich so sehr laut singe. Da könnte man vielleicht auch behaupten, ich schreie, aber auf jeden Fall nicht so wie auf dem Originaltrack. Genau, und das ist, also wir hatten nach dem Album Frau Ö hatten wir ein paar so Akustik-Shows gespielt, wo wir quasi eine Menge dieser Albumsongs auch in akustisch, arrangiert haben. Und der ist uns auf jeden Fall am meisten in Erinnerung geblieben, so dass es am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen haben wir es gemacht.
Der Vorteil, auch wenn der Song anstrengend war, weil du viel schreien musst, ist, dass er ziemlich kurz ist. Also ich glaube, das ist unter 2 Minuten. Das heißt,
ja, genau.
Bevor es losgeht, kann sich Hanso sagen, Augen zu und durch.
Ja, genau. Ich finde das immer gut, wenn Songs so kurz sind. Also am coolsten finde ich es eigentlich, wenn Bands 20 Minuten spielen und 20 Songs dabei spielen. Das mag ich aber am meisten.
Aber dann ist das Konzert doch so kurz.
Ich weiß, aber das ist halt sehr intensiv irgendwie. Intensiv und kurz, frage ich.
Ja, okay. Welcher Song auf der Platte hat für dich, mit welchem Song habt ihr am meisten gerungen? Also ne, manche Songs gehen relativ schnell, das Thema steht schon ein bisschen fest und dann gibt's den, der vielleicht schon fast fertig ist, wo aber immer noch irgendwie irgendwas nicht passt oder so. Welcher ist das auf dem Album?
Denkst du? Ich glaube, alle Songs sind eigentlich einigermaßen gefluppt. Ich glaube, der am schwierigsten oder am kompliziertesten war, war Youthfully Naiv, weil das einfach so ein Song ist, der so viele verschiedene Parts hat. ja, das war ein bisschen anstrengender, aber sonst eigentlich grundsätzlich sind die alle gut gefluppt.
Wobei das prinzipiell erstmal wie so ein fast klassischer Emo-Punk-Song anhört und trotzdem kommt, wenn du jetzt sagst, okay, der hat jetzt, war jetzt so intensiv und dann noch so viele unterschiedliche Sachen, hätte ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich gar nicht drauf getippt. Ich hätte wahrscheinlich wirklich auf sowas wie, ja gut, Paradox Land ist doch viel zu kurz. um kompliziert zu machen wahrscheinlich. Aber ich finde schon, dass der sehr auffällig wieder oder sich unterscheidet, weil ihr auch mal, vielleicht ist es das auch, ihr arbeitet noch mehr mit Backing Vocals. Die fallen da zumindest in dem Song auf. Vielleicht sind das diese ganzen Sachen, die es dann aufwendiger machen, das, was du gerade so beschreibst.
Ja.
Um was geht's in dem Song?
Bei Youthful Naiv jetzt?
Ja.
Aber da geht es darum, dass man eine Person, wo man, zu der man immer aufgesehen hat und immer so eine Vorbildfunktion quasi hatte, dass man das erste Mal sieht und feststellt, dass die auch verletzlich ist und dass man, also dass das gar nicht diese perfekte Person ist, von der man es immer dachte. Und dass das aber eine gute Sache ist, dass man, wie sagt man, dass man Menschen nicht glorifiziert, weil sie perfekt sind, sondern dass man sich gegenseitig irgendwie so schätzen lernt oder dass man sich gegenseitig noch mehr irgendwie unterstützt, weil man weiß, dass wenn, also dass alle Menschen irgendwie verletzlich sind und dass alle Menschen irgendwie Fehler machen. Und dass es aber auch schwierig ist, das irgendwie festzustellen, dass man, also da zu dem Punkt zu kommen, das als etwas Positives zu sehen. Dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in der, da habe ich jetzt zu wenig von Ahnung von Psychologie, glaube ich, aber wenn man als, wenn man aufwächst, denkt man ja auch erstmal, dass die Eltern dass die unverletzbar sind, dass die, also im Idealfall, wenn man das Glück hat, irgendwie behütet aufgewachsen zu sein. Aber irgendwann kommt ja der Moment, wo man im frühen Erwachsenenleben auch feststellt, ach, okay, das sind auch einfach nur Menschen, die das auch zum ersten Mal machen. So. Und genau. Und, aber zu dem Punkt zu kommen, wo man das als Stärke registriert und nicht als Schwäche, das ist, glaube ich, schwierig. Und darum geht's.
Du hast erzählt, ihr habt schon ein paar Konzerte gespielt, ein paar Akustik, ein paar andere auch schon. Habt ihr alle Songs spielen können, ist die eine Frage. Und wenn ja, wie packt man das in so ein Live-Set rein, wenn es doch ein Konzeptalbum ist? Habt ihr mal vielleicht die Release vorgehabt, wo ihr gesagt habt, okay, wir spielen das Album jetzt mal genauso in der Reihenfolge, in dem Konzept, wie wir es uns gedacht haben?
Also wir würden, glaube ich, mir wird es gefallen, wenn wir einmal das Album von vorne bis hinten einfach durchspielen würden. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, unser Anspruch auf der anderen Seite ist eigentlich, dass das Live-Set, das wir spielen, an sich einfach irgendwie Sinn ergibt, dass die Dynamik oder wann was passiert oder so, dass das einfach in dem Moment, wo man es aufführt, irgendwie cool ist. Und grundsätzlich könnten wir aber, glaube ich, alles spielen. Also wir haben jetzt ein neues Set geschrieben, halt für die Festivalsaison, aber auch für die Headline-Shows, die jetzt im Herbst kommen. Und wir spielen fast alle Songs. Also wir spielen, glaube ich, 7 von 10 Songs vom neuen Album, oder vielleicht sogar mehr. Ja.
Also sind schon so, man muss auch nochmal gucken, wie funktionieren sie live oder was muss man vielleicht live noch ein bisschen abändern. Das heißt, ihr habt euch da schon mal angesetzt, um zu gucken, dass es auch irgendwie von euren Fans dann auch live zu hören ist. Gab es bei den Konzerten, die ihr jetzt schon gemacht habt, die Songs sind ja dann für alle erstmal noch relativ neu, für euch nicht mehr ganz, weil ihr habt das ja alles aufgenommen, aber zumindest für die Fans, gab es irgendeinen, der sich so rauskristallisiert hat, okay, das ist einer, der wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch gefordert werden von unseren Fans?
Also wir hatten einen Song als Single vorher veröffentlicht, der heißt Forgive. Der ist auf jeden Fall schon so, ich würde sagen, ein Jahr länger im Umlauf und der ist auf jeden Fall einer der Songs, die immer eine ganz positive Reaktion so bekommen. Und jetzt von denen, die ganz neu sind, würde ich schon sagen, dass Synchronize und Paradox Man mal eine ganz gute Resonanz bekommen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auf der letzten Tour, waren wir vor allem auf so, ich sag mal, größeren Festival-Line-Ups als zweite, dritte Band so und hatten also größtenteils neues Publikum vor uns. Und auch wenn die Songs im Vorfeld nicht kannten, hat man schon gemerkt, dass also die neuen Songs und vor allem die zwei neuen, also Paradox Man und Synchronize, dass Leute dann angefangen haben, so richtig hinzuhören. Und ich hoffe, dass das irgendwie, dass die längerfristig auch im Set bleiben. Das weiß man immer ja nicht.
Wir haben
so Songs, das ist jetzt unser viertes Album und wir haben jetzt gemerkt, zum Beispiel auch im langen Set, also wenn wir über eine Stunde spielen, dann haben wir fast keine Songs vom zweiten Album drin. Also wir haben irgendwie zwei Songs vom zweiten Album drin. Und irgendwie finde ich im Nachhinein, finde ich das irgendwie so interessant, dass man dann seine eigene Diskografie irgendwie ein bisschen besser einschätzen kann und ein bisschen besser einordnen kann. Weil bei uns war das auch so, na gut, ich glaube, beim zweiten Album waren jetzt nicht so viele Songs dabei, die längerfristig irgendwie kleben geblieben sind. So ist es bei uns.
Okay. du hast von Vergift gesprochen, dass der schon ein bisschen länger im Umlauf ist. Jetzt habt ihr aber auf der Platte eine Version drauf mit einem Feature. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Genau, also eigentlich war der erst schon von vornherein mit Joe, also Joe von Knucklepuck singt ein Feature mit.
Joe Taylor, ne?
Taylor, genau. Und der, das ist ganz angenehm und irgendwie cool zustande gekommen, weil wir zusammen auf Tour waren und wir hatten danach, kurz da später, hatte ich die Demo geschrieben und hatte ihn dann einfach eine Instagram-Nachricht geschrieben, ob er Lust hätte, sich das mal anzuhören und mal drüber zu singen. Und so schnell kam es auch zurück quasi, weil wir uns auf Tour sehr gut verstanden haben. Und das ist quasi genauso, wie man sich das als junge Band immer sich so erträumt oder wünscht, dass man nicht irgendwie einem Management eine E-Mail schreiben muss und dann muss man irgendwie Geld zahlen und dann hört man erstmal ewig nichts und so. Das war eigentlich ganz, ganz entspannt.
War das so ein Wunsch, dieses Feature zu machen oder hat sich das dadurch durch die Tour ergeben?
Also ich wusste, dass, also ich glaube grundsätzlich, wir haben ja in der Vergangenheit schon oft mit anderen KünstlerInnen irgendwie Songs zusammen gemacht und das macht auch immer Spaß, finde ich, wenn man auf einmal so eine Stimme hört, die man also sonst irgendwie immer in einem anderen Kontext gehört hat. Zum Beispiel haben wir auf dem Album davor einen Song zusammen mit Chris Creswell gemacht von Flatliners und Hot Water Music. Und auch da war das immer so, dass wir dachten, boah, es wäre einfach mal cool, zusammen einen Song zu machen. Ich glaube, es ist ehrlich immer so ein größerer Teil der Wunsch, einfach zusammen irgendwie Musik zu machen oder zusammen irgendwas zu kreieren und ganz kurz danach kommt der musikalische Aspekt. Also
okay. Hast du so eine innerliche Shortlist für dich, wo du sagst, okay, das wäre cool, wenn ich mit dem oder der oder denen
auf jeden Fall. Ich habe da heute, also wir reden da regelmäßig drüber. Ich habe heute erst darüber gesprochen, dass wir immer noch gerne einen Song mal mit Blackout Problems machen würden.
Ja, da das wäre cool. Wir,
ja, voll. Also ich rede mit Mario jetzt da schon bestimmt seit 1,5 Jahren drüber, dass wir das mal machen wollen. Und irgendwie hat es irgendwie nie gepasst. Irgendwie waren immer, ich weiß nicht. Also irgendwie ist immer irgendwas dazwischen gekommen, aber ich glaube, früher oder später machen wir das.
Ja.
Ich hoffe.
Ja, wäre mit Sicherheit eine coole Geschichte. Also für euch beide, auf alle Fälle. Zu Synchronize hast du nämlich auch schon angesprochen. Finde ich, also ist für mich, ich habe das jetzt dadurch, dass das Album schon draußen ist, natürlich noch mehr Möglichkeiten gehabt, ihn anzuhören, ist also nicht nur für die Festival oder für die Konzertbesucher, also ist mein Lieblingssong vom Album. So, jetzt erstmal.
Cool.
Ich müsste natürlich noch ein bisschen weiterhören, aber finde ich, der ist so ein bisschen, Gegenpol nicht zu Paradox Man, aber ich glaube, der kommt auch, ich weiß nicht, ob er auf dem Album nach Paradox Man kommt, auf alle Fälle kommt er wieder ein bisschen mehr Melodie ins Spiel. Ich glaube, du musst ja auch nicht schreien dann. Also von daher.
Also ich schreie sehr viel bei dem Song auch, aber ich schreie nicht so
auf
oft.
Andere Art, ja.
Ja.
Auch ja. Ich kenne mich mit den ganzen Schrei und Screamo und sonst irgendwelchen Geschichten nicht aus, aber da gibt es ja auch die unterschiedlichen Arten zu schreien. Da kann man wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge von machen. Mhm. aber der fand ich schon, ist der vorher rausgekommen? Weiß ich gar nicht genau.
Nee, das ist nicht mal eine Single gewesen. Okay. Das ist einfach nur ein Albumsong.
Also irgendwie ist der mir auch am meisten hängen geblieben. Ich habe das Album, nachdem es rausgekommen ist, auch relativ oft gehört, muss ich sagen. Und da weiß ich immer gar nicht mehr so genau. War so ein Song, manchmal brennt die Songs ein, weil kam schon 2-3 Monate vorher raus. Laufen eventuell auch öfters bei ihm, aber deswegen kam nochmal die Nachfrage. Also der hat mir also jetzt persönlich am besten gefallen.
Cool, das freut mich. Ich mag den auch sehr gern.
Gibt's da eine interessante Geschichte zu? Oder?
Also die Inspiration, auch wenn das so also kochgeschochen klingt, von diesem Song ist mein Physiklehrer.
Okay, das und ist schon mal eine interessante Geschichte.
Und also ich bin jetzt schon bestimmt seit, wann habe ich Abitur gemacht? 2014, also schützt 12 Jahre her und im Physikunterricht in der Oberstufe hat mir mein Physiklehrer versucht, die Relativitätstheorie von Albert Einstein entsprechend, wie man das halt 12-Klässlern erklärt. Ich glaube, verhältnismäßig vereinfacht, aber so in den Grundzügen richtig. So würde ich es beim Vorbild probieren. und er hat mir von dem Zwillingsparadoxon erzählt, also irgendwie, wenn es geht also so um Zeitreisen quasi und über die, also wenn ein Zwillingspaar, quasi einer bleibt auf der Erde und der andere reist mit Lichtgeschwindigkeit hinfort und kehrt dann zurück, dass die beiden unterschiedlich alt sind. Also aufgrund quasi von Relativitätstheorie und von, also ich könnte es jetzt, glaube ich, nur falsch erklären. Naja, letztendlich, das habe ich mir gemerkt und irgendwie fand ich das so faszinierend. Und der Song, dieser Chorus und auch das Intro, das kommt daher, ne? Also diese, es geht ja quasi darum, dass man sich für eine ganz kurze Zeit gleichzeitig gereist ist und man kurz den Eindruck hatte, dass man gleich schnell ist. Aber bis man sich halt voneinander entfernt hat und wenn man sich dann wieder trifft, dann merkt man, ach, man ist doch nicht gleich schnell. Also man reist doch irgendwie, hat ein unterschiedliches Tempo oder eine unterschiedliche Gangart. Und ich finde das irgendwie witzig, mir passiert das manchmal. Ich glaube, das liegt daran, dass die Schulzeit irgendwie so eine, für mich persönlich so eine prägende Zeit ist, so in, also vor allem, wenn man so Teenager ist, ne? Dass ich immer wieder irgendwie so ganz eigentlich nebensächliche so Details mich erinnere, als ich irgendwie so 16 war. Und das ist bestimmt eine davon.
Ja. Spannend wird es dann, wenn du dann noch ein paar Jahre älter bist und dich an Details erinnerst und die dann vielleicht mit irgendwelchen damaligen Klassenkameraden abstimmst und ihr stellt beide fest, dass ihr unterschiedliche Erinnerungen vom gleichen Ereignis habt.
Ja, ja, das passiert wahrscheinlich auch, ja.
Ja, einen spannenden Titel finde ich auch noch, Out of Touch. Das ist schon ein bisschen weg von der Emo-Geschichte, ist schon fast eine Alternative Rock-Song. Also eher, den wird man eigentlich eher so in eine andere Schiene reinpacken. Ist auch jetzt was ich jetzt zu euren letzten Alben nicht so oft gehört habe. War das eine Idee? Hat er sich entwickelt? Oder habt ihr gesagt, wir müssen noch mal ein bisschen was anderes machen?
Ich empfinde es gar nicht so sehr als anders. Ich glaube, das, was es so einen anderen Touch gibt, ist einfach die Melodie und welches Instrument die Melodie in dem Main Riff, also quasi wenn der Song losgeht, spielbar der Rest, würde ich sagen, also wie das instrumentiert ist und wie der Gesang und die Instrumente sonst macht, das ist glaube ich relativ Shoreline-esque. aber also ich weiß noch, als wir waren das, also ich glaube, wir haben wir sind auf eine Four-Year Strong und Koyo Europa-Tour gefahren, die war 3 Wochen lang und davor haben wir uns relativ dolle gestresst, dass wir diesen Song fertig aufgenommen bekommen, damit wir den irgendwie kurz nach der Tour veröffentlichen können. Und der ist auch fertig geworden, aber als wir den dann zurückbekommen haben, hat er sich einfach nicht mehr so richtig wie eine Single angefühlt. Also das hat irgendwie, wir hatten den Song fertig, aber irgendwie war es das nicht. Deswegen haben wir den erstmal liegen lassen.
Extra Gas gegeben und dann zurückgeholt.
Genau, und dann doch nicht gemacht. Und als wir das Album gemacht haben, haben wir den Song nochmal remixen lassen. Und dann dann waren wir überzeugt.
So ist er dann draufgekommen, okay.
Ja.
Wir haben schon ein bisschen über Konzerte gesprochen. Du hast es auch ganz kurz schon angeteasert. Jetzt sind erstmal ein paar Festivals, die anstehen. Aber ihr macht auch noch eine Headliner-Tour im Herbst. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Natürlich immer auf Social Media nachgucken, irgendwo, damit man sieht, wann ihr wo seid. Aber vielleicht hast du ja schon so ein paar, wann startet das, wie viele Shows sind das und so, was sind so die Fixpunkte?
Also wir kommen eigentlich durch jede größere deutsche Stadt, durch die sonst Bands touren.
Okay.
Also wir fangen im September an und es geht bis Oktober, die Deutschland-Tour. Und danach spielen wir noch eine Europa- und UK-Tour im November. Aber die deutschen Konzerte sind so die üblichen Verdächtigen. Also so München, Berlin, Hamburg, Köln, aber auch sowas wie Stuttgart, Leipzig spielen wir wieder. Also es gibt, glaube ich, genug Sachen auch dazwischen. Und das ist immer am Wochenende. Also ich glaube, ab Mitte September bis so Oktober hingehend sind die Wochenenden so immer ganz gut gefüllt.
Ja, das heißt, immer so 3 Tage hintereinander oder ich meine...
Irgendwie so, ja.
Ja, ja. Ihr seid ja auch irgendwie noch, wir haben jetzt auch in so ein Interview verschieben müssen, weil du am Arbeiten warst und noch einen anderen Termin. Da musst du natürlich so eine Tour, und wenn ich dann noch an Europa-Tour denke, erstmal unterkriegen. Da musst du wahrscheinlich Urlaub für nehmen, oder?
Ja, genau. Also für die Europa-Tour haben wir uns eine Woche Urlaub genommen. Aber also wir haben das ehrlich gesagt so gemacht mit den Wochenenden, weil die Leute natürlich am Freitag und Samstag mehr Lust haben, auf Konzerte zu gehen, als auf einen Montag. So. Genau, das haben wir jetzt, machen wir es zum zweiten Mal. Ich glaube, das nächste Mal machen wir wieder vielleicht eine zusammenhängende Tour. Mal schauen.
Ja, ich kann das gut verstehen. Ich merke das bei mir. Ich habe Bremen in der Nähe, das geht immer noch, aber wenn ich dann irgendwas habe, was ich gut finde und muss in der Woche 2 Stunden, anderthalb Stunden nach Hamburg fahren und dann abends wieder zurück, weil ich am nächsten Morgen arbeiten will, da muss ich aber schon richtig motiviert sein, dass die Band sehen will.
Also
ich
das muss man wollen.
Komplett nachvollziehen. Das ist in der Woche, da eine halbe Stunde nach Bremen zu fahren, ist überhaupt kein Problem. Das ist dann vollkommen egal. Aber bei solchen Sachen stimmt, da passt das Wochenende schon viel, viel besser. Ja, ich glaube, haben wir über alle Songs fast schon gesprochen, ne? Habe ich schon noch einen vergessen? Wir haben das hier schon über mehr gesprochen, als ich hier aufgeschrieben habe. Aber wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Wir sagen jetzt einfach mal den ZuhörerInnen, dass sie tatsächlich Social Media verfolgen sollen, damit sie auch rechtzeitig für den nahen Ort ihrer Wahl am Wochenende ein Ticket kaufen, wegen der Planungssicherheit. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch für alle, ihr habt bestimmt noch ein paar Vinyl, habt da auch CDs gepresst?
CDs haben wir auch gemacht, ja.
Ja, also gibt Vinyls und CDs und da sind bestimmt noch welche da. Also auch bitte kaufen, kaufen, kaufen. Immer wichtig. Ich finde das super, dass ihr da immer so toll weitermacht und dass auch die, ich habe das Gefühl, die Kreise ziehen auch immer weiter. Also so, wo ihr spielt und wo ihr plötzlich auftaucht, das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich werde das auch in den nächsten Jahren noch beobachten und freue mich schon, wenn ein neues Album kommt und wir dann wieder über neue Musik sprechen können. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja,
und
gerne.
Den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund. Und auf Wiederhören.
Tschüss, danke.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.